Ein Experiment. Wir sind im Jahr 2007. In Straßenkleidung und mit Baseballkappe stellt er sich in eine U-Bahn-Station in Washington, D.C. mit seiner Geige. Er spielt Bach, Schubert und manch anderes. Ein Konzert von fast 45 Minuten und eine versteckte Kamera nimmt alles auf. Etwa 1000 Personen kommen an diesem Januarmorgen vorbei, 7 bleiben stehen und hören zu. Manche werfen im Vorbeigehen was in den Hut, am Ende kommen so etwa $32 zusammen. Dieser Violinist ist Joshua Bell, einer der begnadetsten Musiker der Welt. Er spielte damals unter anderem eines der schwersten Stücke, das jemals für Geige geschrieben wurde, die Chanson in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Seine Geige, eine Stradivari, für so etwa $3,5 Millionen. 2 Tage vorher hatte Joshua Bell dasselbe Konzert vor einem ausverkauften Haus in Boston gespielt. Die Karte kostete so im Schnitt $100. Warum erzähle ich von diesem Experiment? Was sahen die Passanten? Es kommt auf unseren Blick an. Es kommt darauf an, was sehe ich? Ich möchte eine Geschichte aus der Bibel vorlesen, Johannes 9. Versetzen wir uns die Zeit von damals. Jesus ist mit seinen Jüngern im Tempel. Er lehrt, er streitet, er führt Streitgespräche mit den Pharisäern und irgendwann eskaliert die Situation. Sie schleudern ihm diesen Satz an den Kopf: Du bist vom Teufel! Und dann heben sie Steine auf und sind kurz davor, Jesus umzubringen. Aber der entzieht sich ihnen und er verlässt den Tempel. Das ist die Vorgeschichte. Was passiert dann? Im Vorübergehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten seine Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den strich er dem Blinden auf die Augen und dann befahl er ihm, geh zum Teich Siloa und wasch dir das Gesicht. Siloa heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging und wusch sich und als er von dort wegging, konnte er sehen. Hier ist so manches merkwürdig. Jesus flüchtet vor den Steinen der Pharisäer und sein Blick streift diesen Bettler, der sitzt vorm Tempel, hofft auf Almosen. Und Jesus sieht nicht nur arm, sondern auch blind. Irgendwie wusste er von ihm, dass er von Geburt an blind war. Weiß nicht, vielleicht hat er ein Schild vor sich gehabt, wo das draufgeschrieben hatte. An diesem hoffnungslosen Fall bleibt sein Auge hängen. Und die Jünger bleiben auch stehen, sehen den Mann und fragen, für uns irgendwie unverständlich, da muss doch einer schuld dran sein, dass es dem so dreckig geht. Er selber? Seine Eltern? Und Jesus, er geht gar nicht auf diese Frage ein, er will nicht spekulieren über Schuld, sondern Jesus sieht hier einen Menschen, an dem Gott gleich etwas Großes tun wird. Und dieser hoffnungslose Fall wird zum Kronzeugen dafür, was Gott kann. Und Jesus sagt dazu, ich bin das Licht der Welt. Ich bringe Licht ins Dunkel. Ich bringe das Leben. Was auffällt, dieser Mann scheint ja alles irgendwie mit sich machen zu lassen. Ich vermute, in der Geschichte soll Jesus im Mittelpunkt stehen und nichts anderes. Er wird Gottes Kraft und Güte an diesem Mann zeigen. Auffällig ist auch diese Heilungsmethode. In der Bibel haben wir verschiedene Arten erzählt, wie Jesus heilt. Mal legt er die Hand auf, mal sagt er nur ein Wort und hier ganz anders. Warum ist es hier so kompliziert? Erinnert dich das vielleicht an irgendwas? Gott hat schon mal Erde genommen, was geformt? Es war im Garten Eden. Was, wenn wir erinnert werden sollen an die Schöpfungsgeschichte? Ganz ähnlich benutzt Jesus hier auch Erde, spuckt rein und gibt diesem Mann so das Augenlicht. Er gibt neues Leben. Er will diesem Mann, den Jüngern und uns, seine Schöpferkraft zeigen. Denn er macht buchstäblich einen neuen Menschen aus ihm. Und nicht nur seine Augen werden geheilt, sondern am Ende bekommt der ganze Mensch eine neue Beziehung zu Gott. Werden wir noch sehen. Auch merkwürdig, Jesus schickt diesen Mann mit der Pampe im Gesicht über einen Kilometer an diesen Teich Siloa. Das war ein Bild, oder? Tapst durch die Gassen mit Dreck im Gesicht. Was die Leute wohl dachten? Aber ihm scheint es egal zu sein. Er macht es einfach. Ich habe mich gefragt, hätte es nicht irgendwo in der Nähe Wasser gegeben? Warum genau dieser Teich Siloa? Dieser Teich Siloa wurde von der Gihon-Quelle gespeist und das sicherte die Wasserversorgung Jerusalems. Diese Sehenswürdigkeit wird heute gezeigt, das Teich Siloa, ziemlich wahrscheinlich war das damals auch dieser Teich, übersetzt zur Teich des Gesandten. Jesus versteht sich als Quelle des Lebens. Er ist der von Gott Gesandte. Er hat Vollmacht, Augenlicht zu geben, Leben zu geben. Und jetzt schickt er diesen Mann dorthin. Und er geht, voller Vertrauen geht er los. Und dort, am Teich Siloa, erlebt er sein blaues Wunder. Oder sagen wir besser, sein buntes Wunder. Denn jetzt sieht er. Er sieht zum ersten Mal im Leben was. Er sieht seine Hand, sein Gesicht im Spiegelbild vom Wasser. Er sieht Menschen, Häuser. Er sieht Farben. Ich stelle mir vor, wie er vor lauter Glück auf die Knie geht und Gott lobt. Ich stelle mir vor, vielleicht tanzt er an diesem Teich. Vielleicht nimmt er die Leute um sich herum in den Arm. So viel gibt es jetzt zu entdecken. Sein Dunkel wurde hell. Freude, Freude über Freude. Hier hört aber der Bericht von diesem Blinden nicht auf. Und was jetzt kommt, das verschlägt mir den Atem. Man könnte ja meinen, der ist gesund. Freude, Freude, alle freuen sich mit. Denkste. Jetzt kommen drei Personengruppen ins Spiel. Und alle freuen sich, mäßig, wenn überhaupt. Keiner tanzt mit ihm, keiner jubelt mit ihm, keiner lobt Gott mit ihm. Da sind zuerst die Nachbarn. Erstaunlich, jetzt sind sie sich nicht mehr sicher. Ist es? Ist es nicht? Die einen sagen ja, die anderen nein. Scheinbar haben sie nie richtig hingeschaut. Mit Blindenstock, da hätten sie ihn erkannt. Aber so? Seine Gesichtszüge, waren die bisher egal? Dieser hoffnungslose Fall? Egal? Irgendwann sagt der Mann, Leute, ich bin's. Und sie fragen ganz ungläubig, wer hat dich denn geheilt? Und er sagt, Jesus. Und erzählt von dem Brei, von dem Teich, von dem Wunder, von dem Wunderheiler. Ah, Jesus, ah ja, von dem haben sie schon gehört, gefährliches Terrain. Sie überlegen, war diese Heilung überhaupt rechtens? Heute ist doch Sabbat, da darf man das doch gar nicht. Und weil sie nirgends die Finger reinkriegen wollen, bringen sie ihn zu den Pharisäern. Das ist die zweite Gruppe. Und es fällt auch auf, denn eigentlich bringt man jemanden, der gesund geworden ist, nicht zu den Pharisäern, sondern zu den Priestern in den Tempel. Und dort gab es extra einen Raum für solche, die gesund geworden sind. Die Priester waren zuständig, über krank und gesund zu urteilen, die damalige Gesundheitsbehörde. Aber sie bringen ihn zu den Pharisäern, der Aufsichtsbehörde. Auch denen erzählt er die Geschichte mit Brei, mit Teich und so weiter, aber die interessieren sich weniger für ihn, sondern vielmehr für das, was Jesus falsch macht. Er war ja gerade erst ihren Steinen davongelaufen und jetzt haben sie sofort ihren Angriffspunkt. Was, der heilt am Sabbat? Und sie urteilen wieder, der kommt vom Teufel, der kann nicht von Gott sein. Er achtet die Gebote Gottes nicht. Auffällig, Jesus bricht hier dreimal ein Sabbatgebot und zeigt damit, Gott ist ganz anders, als ihr mit euren Regeln es euch vorstellt. Das erste, Jesus heilt, das wäre gerade noch gegangen, wenn Lebensgefahr besteht. Aber so? Der hätte ja auch bis morgen warten können. Tut er bewusst nicht. Das zweite, Jesus rührt da so eine Matschepampe an. Arbeiten am Sabbat. Das ist verboten, geht gar nicht. Er hätte einfach seine Hände auflegen können oder nur ein Wort sagen. Tut er bewusst nicht. Und dann schickt er auch noch den Blinden zum Teich Siloa. Das sind ungefähr ein Kilometer, mehr wie 1000 Schritte. Verboten am Sabbat. Ganz bewusst provoziert Jesus. Er bricht die Sabbatgebote. Will zeigen, Gott ist anders als eure Regeln. Gott bringt Licht. Ich bin das Licht der Welt. Ich bringe Leben. Und erstaunlich, der Blinde wird wieder verhört von den Pharisäern und als sie fragen, wie er sich das alles erklärt, da sagt er, Jesus ist ein Prophet. Wow, das ist mehr wie vorher. Jetzt sieht er in Jesus nicht nur einen Wunderheiler, Jesus ist ein Prophet, einer, der von Gott gesandt ist. Name vom Teich Siloa. Einer, der uns von Gott her etwas zu sagen hat. Die dritte Gruppe, das sind seine Eltern. Der Geheilte ist ja in den Augen von den Pharisäern völlig blemblem. Jetzt suchen sie andere Zeugen, seine Eltern. Sie bestätigen, ja, unser Junge, der war von Geburt an blind. Weiter wissen wir aber nichts. Wer ihn geheilt hat, keine Ahnung. Fragt ihn selber, der ist alt genug. Sie distanzieren sich von ihm. Sieht so Freude aus. Das muss doch das Größte für sie gewesen sein. Unser Junge ist gesund. Aber statt Freudentanz haben sie Angst vor der Zukunft. Denn sie wissen genau, wer irgendwas mit diesem Jesus zu tun hat. Wer den als Messias anerkennt, der fliegt raus aus der Synagogengemeinschaft. Sie wollen aber dazugehören und so liefern sie ihren Sohn, den Pharisäern, aus und damit neuer Ungewissheit. Der Streit geht noch weiter. Die Pharisäer verhören wieder den Mann und dann am Ende ein drittes Bekenntnis. Und jetzt sagt er, Jesus kommt von Gott. Und wir sehen, er kommt Jesus immer näher, erkennt immer mehr in ihm. Er ist von Gott, nicht von dieser Welt, kein gewöhnlicher Mensch. Er rückt ihn ganz nah in die Nähe Gottes. Und die Pharisäer schmeißen ihn wirklich raus. Er fliegt raus aus der Synagogengemeinschaft, verliert die geistliche Heimat. Warum? Weil er Jesus vertraut. Weil er in ihm mehr sieht als alle anderen. Die Frage ist, was siehst du in diesem Jesus? Wer ist dieser Jesus für dich? Darauf kommt es an. Wir haben hier drei Antworten. Er ist ein Wunderheiler. Er ist ein Prophet. Er ist von Gott. Viele sagen heute, ja, Jesus, ein weiser Mann, der hat viele tolle Dinge gesagt. Damit kommen wir aber nicht an das heran, was dieser Geheilte in ihm gesehen hat. Der sieht tiefer, der sieht mehr. Er erkennt von Gott. Später sucht Jesus diesen Mann nochmal, er findet ihn und fragt, willst du zu mir gehören? Und der Mann sagt überglücklich, Herr, ich will dir allein gehören. Und der Spitzensatz, Vers 38, Herr, ich glaube. Und dann wirft er sich nieder vor ihm und betet Jesus an. Was, wenn das Ziel Jesu ist, auch für dich? Du sollst dich niederwerfen, ihn anbeten. Wer ist Jesus für dich? Was siehst du in ihm? Welches Bekenntnis legst du ab? Die Passanten bei dem Experiment mit dem Geiger in Washington, was sahen sie in ihm? Die Frage, die sich hier stellt, ist die, wer ist denn eigentlich sehend und wer ist eigentlich blind? Die Nachbarn, Pharisäer und Eltern sehen mit den Augen. Sie sind aber blind für Gott. Sie sehen das Wunder, der sieht wieder. aber sie erkennen nicht die Schöpfermacht Jesu, dass Gott in Jesus gekommen ist. Der Blinde aber, der wird sehen, Jesus tut ihm die Augen auf und er erkennt in Jesus Gott. Und dann folgt ihm nach, betet ihn an, will zu ihm gehören und bekennt, du bist mein Herr und mein Gott. Das ist die Pointe dieser Geschichte, dass der Blinde am Ende der eigentlich Sehende ist. Alle Gesunde weigern sich, sich mit ihm über seine Heilung zu freuen. Sie sind blind für den, der vor ihnen steht, für Jesus. Dieser Blinde durchlebt ein doppeltes Sehenlernen. Er sieht Jesus jetzt mit den Augen und er sieht Jesus mit dem Herzen. Er glaubt. Er erkennt in Jesus immer mehr. Wunderheiler, Prophet, er ist von Gott, er ist Gott selber. Und er betet ihn an. Was sagt dein Herz zu Jesus? Was siehst du in ihm? Jesus verspricht dir und mir, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht fürs Leben haben. Das wär's doch, wenn Jesus Licht in unser Leben bringt. Diese Freude, dieses Leben. Amen.